Schneller, aktueller, OE24.
OE24 bringt die News direkt zu dir.
OE24 ist immer und überall.
Am Handy,
am Laptop,
auf Social Media,
im TV,
als Newsletter
und täglich als Gratis-Zeitung in deiner Entnahmebox.
Schneller, aktueller, OE24.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Wenn jetzt alles glatt geht, dann soll er, Tal Shohan, am Samstag endlich freikommen. Er wurde am 7. Oktober 2023 von den Hamas-Terroristen aus Israel verschleppt. Und er, das ist ein österreichischer Doppelstaatsbürger, also israelisch-österreicher. Und ich darf jetzt hier den Sprecher der Familie von Tal begrüßen, Daniel Kapp, der natürlich auch als früherer ÖVP-Berater den Leuten bekannt ist, aber sehr engagiert ist in der ganzen Causa Geiseln. Daniel Kapp, am Samstag soll es soweit sein. Was weiß denn die Familie über Tal?
Am Samstag sind es 505 Tage seit dem 7. Oktober und seit ein paar Tagen weiß die Familie, dass die Freilassung ihres Sohnes, Ehemanns und Vaters für Samstag geplant ist. Damit einhergeht eine Lebensbestätigung, dass er tatsächlich noch lebt. Das hat man lange Zeit nicht gewusst. Das waren über 500 Tage des Bangen, Hoffens und Wartens, die sich jetzt am Samstag hoffentlich auflösen.
Er ist ja Teil eines sogenannten Geiseldeals. Also Geiseldeal ist ein bisschen ein unglückliches Wort, weil auf der einen Seite werden Geisel freigelassen, auf der anderen Seite werden leider teils schwere Kriminelle oder sogar Terroristen aus den Gefängnissen in Israel freigelassen. Jetzt grundsätzlich gab es schon ein paar Freilassungen, auch in den letzten Wochen, und da haben sich eigentlich ziemlich schlimme Bilder auch abgespielt. Wie geht es der Familie, wenn sie solche Bilder sieht? Weil die werden ja dann häufig, vor allem Frauen, muss man dazu sagen, durch so eine Meute von Männern gelassen und dort beschimpft und ich weiß nicht was.
Ich hole vielleicht ein bisschen aus, wenn Sie mich fragen, wie es der Familie geht. Am 7. Oktober sind Terroristen in den Kibbutz Be'eri eingedrungen, haben dieses, unter anderem auch dieses Haus, das Haus der Familie, belagert und abgefackelt, abgebrannt. Sie haben einen Onkel und eine Tante ermordet. Sie haben den Vater von der Adi Shoham ermordet. Sie haben die Adi Shoham, die Shoshan Haran, ihre Mutter und die beiden Kinder Yula und Naveh sowie Tal nach Gaza entführt. Das sind jedes für sich Tragödien. Wenn dein Haus abbrennt, ist das eine Tragödie. Auf diese Tragödie kommt hinzu, dass drei Familienmitglieder ermordet wurden. Auf diese Tragödie kommt hinzu, dass vier Familienmitglieder in den Gazastreifen entführt wurden. Das heißt, von einer unmöglichen Situation auf die nächste stapelt sich dieses Leid. Und die letzten 500 Tage waren für diese Familie in jeder Hinsicht eine Belastung. Ich glaube, wenn ich das so einschätzen darf, dass gegenüber diesen Bildern jetzt fast eine gewisse Taubheit herrscht und man einfach darauf fokussiert ist, dass er freikommt.
Die waren ja auch sehr engagiert. Seine Familie war ja auch wiederholt in Wien, eben weil er Doppelstaatsbürger ist. Also er ist Nachkomme von Flüchtlingen, also von österreichischen Juden, die vor den Nazis geflüchtet sind, um es einmal klar zu sagen. Und es hat sich ja auch die heimische Politik engagiert. Aber dass er jetzt freigelassen wird, hat eigentlich wenig damit zu tun, oder?
Nein, dem muss ich widersprechen. Okay. Dem muss ich tatsächlich widersprechen, weil uns muss bewusst sein, dass nach wie vor 70 Geiseln in Gaza gefangen gehalten werden.
Die nicht Teil dieses Deals sind.
Von diesen 70 wissen wir nicht, wie viele leben. Man schätzt, dass es um die 22 sind, die davon noch leben. Und dass Tal Schoham Teil dieses Dienstes ist, ist für mich steht das außer Frage. Okay. Ein wesentliches Mitverdienst auch des Engagements der österreichischen Bundesregierung, insbesondere Karl Nehammer, der seinerzeit Peter Lansky-Tiefenthal als Sonderbotschafter bestellt hat zu diesem Zweck und dann auch weiter von Alexander Schallenberg unterstützt wurde. Der Peter Lansky-Tiefenthal hat eine ganz intensive Reisediplomatie gemacht nach Katar, nach Ägypten, nach Ankara, überall dort, wo man an diesen Geiseldeals arbeitet, den Namen von Tal Schoham sehr deutlich in die Gespräche gebracht. Und ich bin davon überzeugt, beziehungsweise ich weiß, dass Österreich hier eine sehr wesentliche Rolle gespielt hat.
Aber das heißt, diese Doppelstaatsbürgerschaften können mitunter sehr wohl Leben retten?
Ich habe das unlängst mit Freunden diskutiert. Wenn man sich anschaut, wer jetzt in diesen Deals freikommt, dann sind das überwiegend Doppelstaatsbürger und überwiegend Menschen, die sehr starke Familien hatten hinter sich. Engagierte
also Familien ist sehr stark engagiert worden.
Familien, die sich für ihre Verwandten stark machen konnten. Mhm. Damit sage ich nicht, dass die anderen Familien schwach sind, aber vielleicht nicht jeder hat diese Möglichkeiten, nicht jeder hat die Kraft in sich. Nicht jede Familie ist so groß oder so vernetzt, dass man an diesen Hebeln drehen kann.
Also eben das haben wir jetzt gesehen, wobei es gibt auch andere Familien und vielleicht, dass wir das auch erwähnen, weil um die hat sich jeder engagiert, aber es war
die
leider
Familie
klar,
Bibas,
ja, ganz genau, das Baby, das kleine Geschwisterchen und die Mutter, da sind die meisten davon ausgegangen, dass die tot sind, wie die nicht in den ersten Geiselnahmen waren, aber das ist natürlich eine ganz schreckliche Geschichte. Der französische Präsident Macron hat auch Stellung genommen dazu, dass es sollen ja jetzt leider die Leichnamen dieser Familie nur noch kommen. Wie geht man in Israel, du kennst ja Israel gut, wie geht man damit um?
Der Schock sitzt darüber tief. Der Schock sitzt darüber tief. Wir haben ja heute am Vormittag die Bilder gesehen. Es hat wieder diese Inszenierung gegeben, diesmal nicht mit freigelassenen lebenden Geiseln, sondern mit vier Särgen. Israel gibt noch keine Bestätigung.
Der vierte ist ein älterer Mann, der auch damals entführt wurde.
Oder Lifschitz, ja, der 86-jährig in Gaza umgekommen ist oder ermordet wurde.
Ermordet, ziemlich sicher.
Und Israel wird erst eine forensische Untersuchung machen, um zu sehen, dass die Körper, die in diesen Särgen sind, auch tatsächlich nachvollziehbar die Menschen sind, von denen man annimmt, dass sie sind. Aber ja, das ist die Familie Bibas, für die sehr viele Menschen sich eingesetzt haben, hat diese Tortur leider nicht überlebt, offenbar.
Das ist leider so und da ist der Vater dieser Familie, also der Vater dieser Babys war ja auch Geisel und ist vielleicht, wenn du das noch erzählen kannst.
Er ist in einer Tranche vor 2 Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe, freigekommen und man hat ihn damals noch auf der Bühne der Hamas interviewt und befragt, ob er sich freut, seine Frau und seine Kinder wiederzusehen. Offenbar im Wissen, dass
Natürlich
sie bereits
Wissen.
Tot sind, aber ihm das nicht gesagt haben und das ist eine Facette des sehr zynischen Spiels, das hier gespielt wird.
Ich glaube, das kann man beim Namen nennen. Das nennt sich psychologische Kriegsführung und reiner Sadismus.
Du wolltest wissen, wie in Israel, wir wussten es, aber er wusste es nicht aus der Geiselhaft.
Aber die wussten es, die Hamas wusste es.
Ja. Wie wirkt das in Israel? Der Schock sitzt tief. Ich habe gehört, dass geplant ist, dass heute Abend die Restaurants und alles zusperrt. Im Englischen gibt es das Wort Resilience.
Resilienz.
Es stärkt, glaube ich, am Ende die Resilienz Israels in der Abwehr dieses Terrorismus. Und vielleicht gibt es dem einen oder anderen im Westen auch zu denken, der Sympathien für die palästinensische Causa hegt, mit welchen Leuten es man hier zu tun hat.
Nur man muss halt unterscheiden zwischen den Palästinensern und ihrer terroristischen Führung. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Palästinenser der Hamas angehören.
Es ehrt dich, dass du diesen differenzierten Blick auf die Dinge hast. Ich habe ihn nicht mehr.
Du hast ihn nicht mehr. Okay, aber wie geht's dann dort weiter?
Wo?
in Israel mit auch dem Gazastreifen. Wir wissen, dass Trump jetzt, der US-Präsident, seine Vorstellungen hat. Aber ist da überhaupt Frieden möglich? Weil wenn ich dich richtig verstehe, ist in Israel, ich kenne dich ja auch schon länger, du hast ja früher auch ein bisschen einen differenzierteren Blick gehabt. Mir ist klar, wie die Stimmung in Israel ist. Mir ist aber auch klar, wie die Stimmung im Gazastreifen ist. Da sind die Leute jetzt natürlich auch radikalisiert nach über 500 Tagen.
Ich glaube, das war ja Zweck der Übung. Ich glaube, es war Zweck der Übung des 7. Oktober, der Welt zwei Dinge zu zeigen. Erstens, das können wir Juden antun und werden davon kommen. Und zweitens die giftige Saat des Hasses in die nächsten Generationen hinein zu transportieren. Israel ist traditionell friedensgewillt zu Sicherheitsbedingungen. Und die palästinensische Seite, das hat sich leider immer wieder gezeigt, macht vielleicht taktisch Frieden. Das hat die palästinensische Autonomiebehörde hin und wieder gemacht. Aber die radikalisierten und islamistischen Elemente wollen Israel vernichten. Und solange das so ist, wird es dort keinen Frieden geben. Und da kann Israel bemüht sein, differenziert sein, was es will. Wenn der andere Partner dazu fehlt, wird das nicht funktionieren. Was ist am Tag nach der Freilassung aller Geiseln zu erwarten? Trump hat einmal sehr kräftig in das Gefüge des Nahen Ostens hineingerempelt und gesagt, dann sollen wir die Palästinenser dort absiedeln. Ich glaube nicht, dass das sein Ernst ist, aber es ist eine gefährliche Drohung, die natürlich alle in der Gegend aufgeschreckt hat und dazu gebracht hat, zu reflektieren, welchen Beitrag sie zu einer Stabilisierung leisten können. Und was ich mir persönlich vorstellen kann, was noch vor einem Jahr vielleicht nicht denkbar war, ist, dass es eine Art Sicherheitstruppe geben könnte, die aus arabischen Staaten gestellt wird, aus Saudi-Arabien, aus Ägypten, aus Jordanien und möglicherweise auch aus der Türkei, die dort die Sicherheitskontrolle des Gazastreifens übernimmt.
Mhm. Gut, das ist ja etwas...
Frieden, weil du gefragt hast, Frieden sehe ich auf lange Zeit nicht. Was ich sehe, ist ein Einfrieren dieses Konfliktes und eine Sicherheitskontrolle. Struktur.
Gut, das ist etwas, das wir seit Jahrzehnten kennen. Nach Terrorattentaten und einem Krieg gibt es dann die eingefrorene Situation, bis das nächste Terrorattentat und der nächste Krieg beginnt, müssen wir jetzt ehrlich sagen. Daniel, ich muss nur in einer Sache, weil es sind sehr, sehr viele pro-israelische Menschen, die trotzdem die israelische Regierung auch sehr kritisch sehen. Das muss ich hier jetzt anwenden.
Ja, das ist ja überhaupt keine Frage.
Die haben schon auch Fehler gemacht.
Das ist durchaus richtig. Also, und ich werde mich nicht hinstellen und Bibi Netanyahu verteidigen.
Das aber meine ich.
Das ist auch jetzt gar nicht. Das ist völlig irrelevant. Das legitimiert keine einzige terroristische Handlung. Legitimiert keinen Mord, keine Entführung. Und das darf auch den Blick nicht darauf verstellen, dass wir es Hamas und dem islamischen Dschihad gestützt aus Teheran mit wirklich einfach, ich kann es nicht anders sagen, bösen Menschen zu tun haben.
Das ist absolut richtig, da gehe ich d'accord. Das sind radikale Islamisten und mit radikalen Islamisten, die einen den anderen vernichten wollen. Und sie wollen Israelis vernichten, sie wollen Juden vernichten, sie wollen übrigens auch die Christen vernichten. Ja. Kann man nicht reden. Aber da wäre ich politische Journalistin, du hast der Politik ursprünglich kommend, wenn man über Frieden und langfristige Lösungen redet, sind natürlich
davon
auch
sind
Politiker
wir so weit
gefährdet.
Entfernt. Auch das westliche Mantra, eine Zwei-Staaten-Lösung zu fordern, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt
ist jetzt
absurd.
Weiter
das ist doch
entfernt
völlig,
als vor
völlig
dem
absurd.
Attentat.
Wer soll dort diesen Staat machen? Möchte man einen Terrorstaat kreieren? Ist ja undenkbar. Ansätze sind da, wo man sagt, man muss diese ganze UNRWA-Struktur, die unselige Rolle, die die Vereinten Nationen in Gaza gespielt haben, radikal ändern. Wo die Schulbücher, ein Großteil der Lehrer, das ist ja nachgewiesen worden, von der UNRWA bezahlten Lehrer, Hass schüren, teilweise auch an den Verbrechen des 7. Oktober teilgenommen haben. Alles unter der Ägide der Vereinten Nationen. Und solange der Westen dort Geld reinbuttert und diese Strukturen aufrechterhält, wird sich das auch schwer lösen können.
Gut. ganz zum Schluss noch eine ganz andere Frage, weil du warst ja Pressesprecher auch von einem ÖVP-Vizekanzler, Josef Bröll, in einer schwarz-roten Koalition. Damals rot-schwarz, pardon, aber jetzt...
Wobei man hatte zeitweise den Eindruck, dass es umgekehrt war.
Siehst du, da fangen diese Seitenhiebe an und genau das wollte ich fragen. Jetzt wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder eine schwarz-rote Koalition das Land regieren. Was hältst du davon und wie tragfähig kann so eine Koalition sein, auch aus deiner Erfahrung in der Vergangenheit?
Es ist ein Frieden in Nahost und eine funktionierende große Koalition in Österreich sind zwei Themen, die eigentlich ein Format von 15 Minuten, wie wir es heute haben, jede für sprengen. Wenn es den beiden gelingt und die Art, wie die Verhandlungen jetzt geführt wurden, gibt mir ein gewisses Maß an Hoffnung, hier einfach wirklich vernünftige Politik zu machen, aufzuhören mit dem sich gegenseitig das Hackel ins Kreuz hauen. Die Themen, die da sind, von der Migration zur Budgetkrise, zur Wirtschafts-, ja, letztlich Krise, Stagnation, in der wir sind, adäquat anzusprechen, ja, und einfach ihre Arbeit zu machen und sich nicht gegenseitig ausrutschen zu lassen, den Vorteil gegenüber den anderen suchen, wenn das gelingt, bin ich hoffnungsvoll, dass wir ein paar gute und ruhige Jahre haben werden, wenn man in diesen Themen streitet wird und in die alten Muster verfällt, dann ist das eine Wahlhilfe für Herbert Kickl. Und warum ich jetzt diese schwarz-rote Koalition doch präferiere, ich hätte schon einer blau-schwarzen Regierung einiges abgewinnen können. Ich habe ja auch unter Schwarz-Blau gearbeitet. Wenn man vor allen Dingen diesen Wirtschaftsflügel der FPÖ betrachtet mit Arnold Schiefer, die haben grundvernünftige Zugänge in wirtschaftspolitischen und budgetpolitischen Fragen gehabt. Aber dieser verschwörungstheoretische Irrsinn, der über den Herbert Kickl dann in diese Regierungsverhandlungen eingebracht wurde, ich meine, wenn er damit Wahlkampf macht, ist schlimm genug, aber wenn er glaubt, dass er diesen Wahn dann auch noch in Regierungsarbeit übersetzen kann, dann bin ich froh, dass dem Einhalt geboten wurde. Und dann ist bis auf eine Koalition mit den Grünen, alles andere eine Besserung.
Gut, dann danke Daniel Kapp für dieses Interview und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.